was ist überhaupt Medieninnovation?
Medieninnovation sind alle Dinge, die neu sind, die es also sozusagen gestern noch nicht gegeben hat, aber die es heute gibt und die den Journalismus oder den Medienbetrieb besser machen. Und dann beginnt die Diskussion, was ist besser? Also was heißt das?
Content Audit, der Deep Dive mit der Content Agentur Austria.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Content Audit, dem Deep Dive mit der Content Agentur Austria. Heute geht es um nicht weniger als die Zukunft der Medienbranche. Vielleicht nicht ganz so die Flughöhe, aber durchaus im Prinzip. Und zwar geht es um den Medieninnovationsreport 2025. Das ist eine Publikation, die die Mediengruppe Wiener Zeitung herausgibt und die sich, wie der Name schon sagt, mit Innovationen im Medienbetrieb auseinandersetzt. Ich habe heute Clemens Stachel bei mir im Podcaststudio der Mediengruppe Wiener Zeitung. Er ist Chefredakteur und damit inhaltlich verantwortlich für den Medieninnovationsreport. Hallo Clemens.
Hallo Rainer.
Ja, wunderschön, dass du heute da bist und so ein bisschen erklärst auf der einen Seite, was du über den Innovationsbegriff im Medienbetrieb gelernt hast. Vielleicht ganz kurz, was ist denn die Idee hinter dem Medieninnovationsreport? Wie ist der aufgebaut? Was findet man so drinnen? Für wen ist das interessant?
Also den Medieninnovationsreport der Mediengruppe Wiener Zeitung gibt es ja schon seit 2021. Kommt normalerweise einmal im Jahr raus, immer so im Herbst. Und er beleuchtet so in seinem relativ breit verschiedene Projekte, Ideen, Initiativen, die es in der österreichischen und teilweise auch darüber hinausgehend europäischen Medienszene gibt. Der Medieninnovationsreport richtet sich, ich würde mal sagen, an alle Menschen, die interessiert sind an Medien, natürlich eher mit Fokus Österreich und vielleicht auch mit so einem bisschen jüngeren Zielpublikumsfokus, ja, kann man schon sagen. Die Mediengruppe Wiener Zeitung bemüht sich ja insgesamt gerade die jüngeren Medienschaffenden in Österreich stärker in ihren Fokus zu nehmen und da ist eben der Medieninnovationsreport sicherlich auch ein Teil davon. Wir haben die 2025er Ausgabe, die eben im September 2025 herauskommt, in drei Kapitel unterteilt. Wir nennen sie Forschen, Vernetzen und Erneuern. Und in diesen drei Kapiteln versuchen wir immer relativ praxisnah, muss man eigentlich sagen, mit Menschen zu sprechen oder Projekte vorzustellen, die im Großen und Ganzen in das Thema Innovation hineinfallen.
Wir haben es zum Einstieg schon ein bisschen gehört, ein kurzer Versuch der Definition, was Innovation jetzt eigentlich heißt. Was ist denn da sozusagen der entscheidende Aspekt oder wie unterscheidet sich jetzt eine neue Idee vielleicht von einer innovativen Idee?
Das Wort Innovation ist ja wirklich schwierig, weil es halt so wahnsinnig inflationär gebraucht wird. Und weil es durch diesen inflationären Gebrauch wahnsinnig schwammig geworden ist in den letzten, ich würde mal sagen, 10, 15 Jahren. Es hat sich zu einem Marketingbegriff ausgewachsen, zu einem Buzzword, das halt überall eingesetzt wird, wo es irgendwie darum geht, etwas irgendwie toll anzupreisen. Aber es gibt tatsächlich einen Kern des Begriffs, der total interessant ist und der nicht wenig umstritten ist, aber wo sozusagen spannende Diskussionen beginnen. Und das ist eben dieser Aspekt, dass etwas nicht nur neu sein muss, um eine Innovation zu sein, sondern eine Sache muss auch einen Zustand verbessern. Oder eine Sache besser machen. Also im Fall der Medien würde das eben bedeuten, entweder es macht die Produktion eines Mediums oder zum Beispiel die Produktion von Journalismus besser oder es macht die Konsumseite besser. Also es hat einen positiven Effekt auf das Publikum. Das ist deswegen so spannend, diese Publikumsseite der Medieninnovation, weil man argumentieren könnte, und da bin ich jetzt schon ganz tief sozusagen im ersten Kapitel des Medieninnovationsreports drin, weil man argumentieren könnte, dass das Publikum von Medien, von Journalismus, nicht nur die Leserinnen und die, ähm, Zuschauerinnen und so weiter sind, sondern dass das die gesamte Gesellschaft ist. Das heißt, wenn etwas, eine Innovation, Journalismus besser macht, dann würde das ja eigentlich auch bedeuten, dass es die Gesellschaft als solche, ich spreche natürlich jetzt von einer demokratischen, pluralen, liberalen Gesellschaft, dass es diese besser macht. Und das ist eben, würde ich sagen, der ganz spannende Aspekt an der Medieninnovation, was mir auch in dem Ausmaß neu war, dass das auch tatsächlich in der akademischen Diskussion, im wissenschaftlichen Diskurs tatsächlich so auch diskutiert wird. Ja.
Ich finde die Definition auch deshalb gut, weil sie plötzlich etwas, was sonst überbetont ist, finde ich oft, nämlich diesen technischen Aspekt, zwar nicht aktiv begrenzt, aber es quasi nicht mehr zum Bestimmenden macht, sondern dass es auch darum geht, wie die Funktion ist und da im Weiteren, dass sozusagen das auch spannend ist für jemanden, der jetzt nicht unbedingt eine Agenda hat, zum Beispiel zu einer kritischen Öffentlichkeit beizutragen. Und das macht, finde ich, diese Dinge auch interessant für jemanden, der jetzt zum Beispiel nicht Journalismus macht, sondern Kommunikation im Allgemeinen. Ich denke, dass da viele Dinge drin sind, die für Unternehmen, die jetzt vielleicht leichtere Themen oder wirtschaftlichere Anliegen haben, auch viel, viel mitnehmen können. Das ist ja auch ganz spannend, weil die Content-Agentur Austria diesen Bericht für die Mediengruppe Wiener Zeitung produziert und wir ja in dem Sinn keinen Journalismus betreiben, was aber nicht heißt, dass sozusagen alle anderen Inhalte irgendwie nicht ihre Funktion oder irgendwie einen weniger Wert hätten. Was ist denn so deine Lieblingsgeschichte? Wo hast du den besten persönlichen Zugang gefunden? Und was findest du da vielleicht am spannendsten?
Also ich habe sie schon in meiner ersten Antwort so ein bisschen angeteasert. Wir haben ein großes Forschungsprojekt gefeatured im Medieninnovationsreport, das zwischen 5 Ländern in den letzten 3-4 Jahren abgewickelt wurde oder recherchiert wurde. Und aus diesem Forschungsprojekt eben kam eben auch diese Definition von Innovation als etwas, was der Demokratie nützt, was der Gesellschaft nützt. Und deswegen war ich dann umso mehr ermutigt, ein neues Medienprojekt in den Medieninnovationsreport mit aufzunehmen, das mich eben in der Hinsicht sehr beeindruckt hat. Und das ist, das picke ich jetzt sozusagen als Beispiel heraus, das ist zwischenbrücken.at, ein ganz neues Lokalmedium, das es in Wien sich dieses Jahr 2025 gegründet hat. Es wurde gegründet von einem Wirtschaftsjournalisten, Bernhard Odenal, ein Wiener Wirtschaftsjournalist, der aber schon sehr lange in Zürich auch arbeitet, beim Tagesanzeiger. Und der hat Zwischenbrücken als ein Lokalmedium für den 2. und 20. Bezirk in Wien, also für eine Region, zwei Bezirke, die zusammen gut 200.000 Einwohner haben, gegründet. Und man könnte jetzt sagen, okay, die Kanäle, auf denen Zwischenbrücken erscheint, wirken auf den ersten Blick sozusagen klassisch. Ja, das ist Webseite, Instagram, ein Newsletter, ein YouTube-Kanal mit kurzen Reportagevideos. Sozusagen im Jahr 2025 noch nichts Innovatives. Ja. Das, was tatsächlich innovativ ist, ist aber der journalistische Zugang und der Inhalt, der produziert wird. Das heißt, Bernhard Odenal und seine Kolleginnen und Kollegen, mit denen er das Medium gegründet hat oder die mit ihm heute daran arbeiten, bringen sozusagen alles das, was unter Anführungszeichen großen Journalismus ausmacht, also das heißt ein investigativer Zugang, eine journalistische Hartnäckigkeit, eine grundsätzliche kritische Einstellung gegenüber den Mächtigen, wenn man es jetzt mal so sagen will, bringt all diese Tugenden in den Lokaljournalismus ein. Also in ein Gebiet, das gerade in Österreich, wage ich mal zu behaupten, jetzt eher von so sehr, ich würde mal sagen, gefälliger, softer Berichterstattung geprägt ist. Und das erzeugt einen extrem spannenden Content. Ja, also die Inhalte, die man auf zwischenbrücken.at lesen kann oder halt in den jeweiligen anderen Channels von Zwischenbrücken sehen kann, sind wirklich ganz anders als alles, was so lokaljournalistisch, würde ich mal sagen, in Österreich bis dato geliefert wurde. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, und der Medieninnovationsreport will natürlich auch immer, also er will ja die Projekte nicht alle abfeiern, die wir da irgendwie featuren, sondern er will ja auch immer sozusagen auf die harte Realität blicken. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie lange kann sich Bernhard Odenal und Zwischenbrücken halten in diesem Feld? Ja? Hat das sozusagen Zukunft? Wir alle hoffen natürlich, dass alle tollen Projekte Zukunft haben. Aber in dieser harten Medienrealität mit sehr begrenzten Budgets, teilweise relativ zahlungsunwilligen Leserinnen und Lesern, stellt sich natürlich immer die Frage, wie nachhaltig ist das? Und ohne natürlich jetzt in die Zukunft schauen zu können, habe ich das Gefühl, dass gerade solche Projekte wie Zwischenbrücken sehr wohl eine Zukunft haben. Und nach dem, was, nehme ich mal an, sehr faktengetreu der Bernhard Odenal in unserem Interview uns verraten hat, sieht es vom Budget her zurzeit sehr gut aus. Also das heißt, es gibt Abonnentinnen, Abonnenten, die freiwillig für das Medium zahlen. Es gibt ganz normales Anzeigengeschäft, wie in vielen anderen Medien auch. Und es gibt in Zukunft vielleicht auch die eine oder andere kleine öffentliche Förderung. Und mit diesem Mix kann so ein Medium oder könnte so ein Medium wie Zwischenbrücken oder andere vergleichbare lokaljournalistische, nischenjournalistische Medien in Zukunft sicherlich gut überleben, trotz einer sehr schwierigen Medienland, also sagen wir mal Medienumgebung.
Was ich bei der Geschichte interessant finde, ist diese Zielgruppenorientierung. Also es gibt eine auf der einen Seite klare regionale Abgrenzung, die durch diese zwei Bezirke definiert sind, und trotzdem kann man sich sehr gut vorstellen, was dann auch Themen in diesem Bereich sind, die Leute ansprechen sollen. Und ich finde, das merkt man dann auch in den Beiträgen, dass das sehr klar gedacht ist, welche Bedürfnisse es auch dort gibt. Also das ist ein Bereich, in dem sehr viel Stadtentwicklung, also wo die Stadt mitunter am schnellsten wächst in Wien, und dass da ganz klar ist, dass man ein gutes Gespür dafür hat, was diese Leute umtreibt, welche Probleme da auftreten und vielleicht wo es Lösungen braucht. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil es sozusagen über die hehren Ziele des Lokaljournalismus hinaus einfach sehr gut gemacht ist als Produktzusammenstellung, finde ich. Ja, super. Ich muss ja auch sagen, ich habe ja selbst für den Medieninnovationsreport den ein oder anderen Text beigesteuert oder beisteuern dürfen. Und bei mir ist wieder ein Thema aufgekommen, das mich tatsächlich schon relativ lange beschäftigt, weil ich in einer Zeit in die Branche eingestiegen bin, wo der Traum von der Automatisierung in Medienunternehmen sehr groß war. Also die Aggregierung von deinem Newsfeed. Jeder soll eine ganz persönliche Startseite bekommen oder jeder so quasi kriegt seine ganz persönliche Zeitung. Und das ist dann irgendwann mal ein bisschen in den Hintergrund geraten, vor allem, weil sozusagen die großen Tech-Konzerne diesen Traum eigentlich so auf die Spitze getrieben haben, dass wir es eigentlich als was Negatives empfinden mittlerweile, also die Filterbubble und die Echokammern und so weiter. Und es gibt trotzdem ein Beispiel über die automatisierte Erstellung von Audioinhalten, die ich sehr spannend fand, weil sie eine Sache gelöst hat, und das ist, dass ja quasi nur eine einfache oder eine unaufwendige Medienproduktion noch nichts gewinnt. Man hat weniger Ausgaben vielleicht, aber wenn das niemandem was nutzt und wenn das niemand authentisch und super findet, dann ist eigentlich wurscht, ob es das gibt oder nicht. Und da hat sich ein Marketingberater, der Leander Seidel, mit der Podcast-Vermarktungsfirma Missing Link zusammengetan und dort ein Angebot geschaffen, das sozusagen Text automatisiert mit einer personalisierten Stimme als Audioinhalt zur Verfügung stellen kann. Was mir dort sehr gut gefallen hat, ist, dass es ein bisschen dem Rechnung trägt, dass man sagt, dass man auch immer mehr Kanäle gleichzeitig am besten in Echtzeit betreiben soll. Und gerade bei kleiner werdenden Teams oder auch bei Einzelunternehmenden ist das oft gar nicht so einfach. Und ich finde, dort ist ein Punkt erreicht, wo man sagen kann, ja, eine Automatisierung bringt einen Mehrwert, weil ich vielleicht mehr Leute erreichen kann und nicht so das Gefühl habe, wir produzieren jetzt nur absolute Masse, sondern ich kann einen qualitativen Inhalt einfach für mehrere Kanäle aufbereiten.
Und das konkrete Anwendungsbeispiel in deiner Geschichte, die du über den Leander Seidel und seine Ideen geschrieben hast, war jetzt von Text zu Audio. Man produziert quasi einen schnellen, automatisierten, ich will nicht sagen Podcast, aber ein Audiostück.
Ja, genau. Es geht da um die Kopfnüsse, den Politblog von Christian Nusser, der sozusagen schon sein Publikum hatte als Blogbeitrag bzw. als Newsletter. Und diese Inhalte wurden bisher oder bis vor gut einem Jahr tatsächlich von Herrn Nusser selbst eingesprochen. Das ist aber natürlich irrsinnig aufwendig. Wenn man jetzt kein großes Team hat, dann würde, wenn das nicht einen riesigen, unerwarteten Erfolg hat, würde man wahrscheinlich diese Audiosache nicht ewig aufrechterhalten, weil es einfach viel Zeit braucht, qualitativ hochwertiges Audio zu bringen. Und dieses Angebot ermöglicht es quasi aus dem geschriebenen Text automatisiert mit der Stimme des Herrn Nusser, also einem Stimmklon, diesen Audioinhalt innerhalb von kürzester Zeit eben auch online zu stellen. Also nicht nur produzieren, sondern auch distribuieren. Das Interessante ist hier auch, dass das sozusagen unabhängig von den verwendeten Plattformen verwendet werden kann. Das fand ich sehr interessant, weil ein Aspekt von der Innovation ja auch immer ist, es muss nicht immer alles noch nie da gewesen sein, sondern es kann ja auch eine Neuanordnung von bestehenden Werkzeugen geben, eine innovative Verwendung, die dann auch zu einem besseren Ergebnis führt. Und in dem Fall ist es so, dass ein Aspekt von diesem Automatisierungsangebot ist, dass du diese Teilstücke, also die künstliche Intelligenz, die den Stimmklon macht, genauso wie die Plattformen, über die diese Texte reinkommen oder über die sie dann ausgespielt werden, dass das alles veränderbar ist. Das heißt, man kann sich stark einstellen auf die Bedürfnisse und auf das System, das in Medienunternehmen oder in Organisationen, die da kommunizieren, vorhanden ist. Und dann gibt es quasi diesen doppelten Begriff der Personalisierung. Ich kann es sozusagen anpassen an die Bedürfnisse der Organisation. Langfristig erwartet man sich aber davon auch, dass man dadurch, dass man mehr Inhalte verarbeiten kann, dann irgendwann wirklich dorthin kommt, dass auch jeder genau die Inhalte auf dem Kanal bekommen kann, die er möchte. Das ist jetzt aus meiner Sicht noch ein bisschen Zukunftsmusik, weil das immer eine Frage ist, welcher Content wird zur Verfügung gestellt und kann weiterverarbeitet werden. Aber das ist sozusagen die Vision in diesem Zusammenhang.
Mir ist dann noch eingefallen, weil du jetzt gerade Kanäle und so weiter angesprochen hast. Sehr wichtig natürlich, wenn man sich über Medieninnovation Gedanken macht, sind natürlich diese vielfältigen Channels, die sozusagen Jahr für Jahr aufpoppen und gerade jüngere Medienkonsumentinnen anlocken sozusagen und neue Felder aufmachen. Eines der Felder, das gerade irgendwie ganz spannend zu sein scheint, ist der Kanal Twitch, also so die Plattform Twitch, die wirklich für ein Publikum, ich würde mal sagen so, man muss da eigentlich fast schon bei 10 Jahren bis 20 ungefähr so anfangen und das geht dann so ungefähr so in die zu den End-20ern und Anfang 30ern, für die das noch einigermaßen interessant ist und darüber, also ältere Menschen finden sich auf Twitch so gut wie gar nicht ein und Twitch hat natürlich eher so eine Geschichte als Gaming-Channel und so ein Quatsch-Channel für Gamer und Gamerinnen. Und wir haben uns auch aber angesehen im Medieninnovationsreport einen sehr spannenden Versuch des Südwestrundfunks, also da eines ARD-Senders, wo unsere Kollegin Hanna Seimowitsch mit der Sendungsgestalterin Ann-Kathrin Metzler ein Interview gemacht hat. Und die Ann-Kathrin Metzler erzählt, wie der Südwestrundfunk als öffentlich-rechtliche Anstalt, also als sozusagen verstaubter öffentlich-rechtlicher Riese, in diesen total jungen, total crazy Channel hineingeht und mit einer, ja, man kann es eigentlich fast politischen, mit einem politischen Debattenformat. Und das funktioniert großartig. Ja? Also natürlich kommt dieses Debattenformat mit dem Namen Mixtalk jetzt nicht an irgendwelche Gaming-Streamer mit Millionen von Zuschauern und Zuschauerinnen heran, aber es hat innerhalb von wenigen Jahren, ich glaube, das gibt es jetzt ungefähr 1,5 Jahre, dieses Format, eine sehr große Community aufgebaut, wo eben wirklich über gesellschaftliche Themen, politische Themen in so einem sehr lockeren, aber eben moderierten Zusammenhang diskutiert wird. Also ein völlig neues politisches Medienformat, Debattenformat, innovativ eben, auf einem Kanal, der eigentlich aus einer völlig anderen sozusagen Mediennutzung heraus sich entwickelt hat. Das, genau, das haben wir auch im Medieninnovationsreport.
Twitch ist ein super Beispiel, finde ich, weil dort einmal mehr so eine extreme Vielfalt passiert. Also ich habe im Zuge dessen auch mal auf die Plattform geschaut und es ist wirklich unglaublich. Auf der einen Seite gibt es natürlich diese Streams, also wo man jemandem zuschaut, wie ihr Computer spielt, was ja für viele schon ein bisschen schwierig nachzuvollziehen ist. Aber ich habe dort auch quasi Livestreams von einem Hühnerstall gesehen, der 24/7 sendet und da gibt es Leute, die sich das anschauen, aber auch, keine Ahnung, einen Metzgermeister, der Leute über Twitch dabei mitnimmt, welche Schritte jetzt für die perfekte Bratwurst in der Produktion und du siehst, du stehst bei dem im Betrieb und zerkleinerst mit dem Fleisch, würzt das, verarbeitest das und er erklärt dazu. Und was mich da begeistert hat, ist, dass also irgendwie die Erwartungshaltung sehr gering ist. Dort wird einfach leidenschaftlich über Themen gesprochen oder das auch inszeniert und das ist etwas, wo ich sage, da glaube ich, könnte man noch viel, viel mehr machen. Keine Ahnung, sei es eine Live-Berichterstattung zu einem Event, wo man ist, wo man vielleicht einen Kommentar einbaut und so weiter. Und dort gibt es extrem viele Ideen, weil sehr viele Leute einfach Leidenschaft da reinbringen. Und das ist was gerade in so einem Medienzusammenhang, wo es immer sehr schwer ist und irgendwie ist immer alles so ein bisschen immer noch, es wird immer noch schwieriger und noch schwieriger. Und wenn man so auf Twitch schaut, dann hat man plötzlich das Gefühl, es kann auch mal egal sein, man kann sich was trauen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, von dem, wie diese Dinge produziert sind, dann muss das nie der große Aufwand sein. Sondern da geht es darum, dass eine Idee und eine Person, die das gut rüberbringt, manchmal genug sein kann, um einfach zu begeistern. Das fand ich super.
Kann sein, dass wir jetzt, wie lang, 20 Minuten, keine Ahnung, miteinander gesprochen haben, ohne ein einziges Mal die beiden Wörter künstliche und Intelligenz erwähnt zu haben.
Ja, ist das jetzt eine Leistung oder eine Fehlleistung?
Ich weiß nicht.
Nein, aber gut, dass du es noch ansprichst, weil eigentlich geht es extrem viel um künstliche Intelligenz in Medieninnovationsreport.
Ja, es stimmt. Man kann sich ja auch nicht gar nicht dagegen wehren, muss man auch gar nicht. Na, künstliche Intelligenz kommt natürlich im Medieninnovationsreport vor. Und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit sehr vielen verschiedenen Menschen über das Thema KI zu sprechen. Ich habe so den Eindruck gehabt, so in den letzten Jahren, wo wir am Medieninnovationsreport gearbeitet haben, oder nicht nur bei dieser Arbeit, das ging ja wahrscheinlich uns allen so, dass in den letzten 2-3 Jahren so die Diskussion über KI schon sehr stark von so einem allgemeinen Hype getragen wurde, der sehr stark von den Firmen ausgegangen ist, die logischerweise mit KI, sich sehr viel erhoffen von der Vermarktung von KI oder eben von den KI-Firmen selbst wie OpenAI und Google und so weiter. Und ich habe den Eindruck, dass gerade im Jahr 2025 es aber sich mittlerweile endlich durchgesetzt hat, dass man auf einer sehr trockenen, realistischen Art und Weise über das Thema spricht. Und ich glaube, das spiegelt sich auch im Medieninnovationsreport 2025 wieder, wo wir auch versucht haben, sehr, ich würde mal sagen, brauchbare, nützliche Diskussionsbeiträge für die öffentliche Debatte zum Thema KI zu liefern. Und wir haben immer versucht, sehr praxisnah mit Menschen zu sprechen, die entweder selbst KI-Tools entwickelt haben, weil man dann eben sozusagen first-hand fragen kann, warum hast du das gemacht, was für eine Idee steckt dahinter, wie ist der Erfolg dieses Tools, welche Probleme löst das Tool und so weiter. Und aber auch so, wir haben auch mit Medienwissenschaftlerinnen, Medientheoretikerinnen über das Thema gesprochen, um da so ein bisschen sowas wie eine, ich sag mal, kulturhistorische Einordnung zu bekommen. Also zum Beispiel mit Desiree Schmuck von der Uni Wien, mit Mercedes Bunz vom King's College in London, mit Michael Grasl von der Hochschule Magdeburg. Das sind Leute, die können uns so ein bisschen auch die, ja, ich sag mal, das theoretische Framework oder das historische Framework bieten, um da so ein bisschen das Thema KI aus ein bisschen mehr Distanz und mit ein bisschen mehr Klarheit vielleicht zu sehen.
Du hast den theoretischen, das Fundament angesprochen, was ich da eben ganz wichtig finde. Und trotz quasi diesen wissenschaftlichen Hintergründen sind da extrem praktische Tipps und Zusammenhänge, wie man auch besser damit umgehen kann, weil man schon merkt, dass das nicht mehr nur Vorbehalte sind, sondern dass teilweise schon auch wirklich Angst vor KI zu spüren ist. Und das fand ich da cool, dass Leute sind, die sich intensiv damit beschäftigen und kritische Dinge klar benennen, dass das aber nicht zwingend dazu führen muss, dass man das jetzt negativer sieht, sondern dass man eher einen Weg findet, wie man gut damit umgehen kann und wie man dann checkt, das richtig einzusetzen oder auch, wenn man es nicht aktiv einsetzt, richtig damit umzugehen.
Ja, ich habe die Frage auch einem sozusagen Praktiker der ersten Reihe gestellt, nämlich dem Kasper Linsko aus Kopenhagen, der bei Jyllandsposten Politiken die Head of AI ist, also bei dem Konglomerat sozusagen der größten Tageszeitungen in Dänemark. Und die haben schon sehr früh mit AI-Tools begonnen im redaktionellen Kontext. Das heißt, wenn du jetzt Redakteur, Redakteurin bei Jyllandsposten oder bei Politiken oder bei Extrabladet in Kopenhagen bist, dann hast du deine eigene KI-Oberfläche, mit der du, so wie wir es alle ja von ChatGPT und so weiter, von Sprachmodellen kennen, mit der diese Redakteurinnen extrem gut, also so scheint es, extrem gut kalibrierte Texte produzieren oder generieren lassen kann. Und das funktioniert schon sehr gut. Und ich habe natürlich dann dem Kasper Linsko gefragt, aber was hat das nun für eine Auswirkung auf, jetzt wenn man es jetzt ganz platt sagt, auf die Belegschaft? Heißt das, ihr baut jetzt Arbeitsplätze ab? Ja, weil sozusagen das, was vorher drei Redakteurinnen gemacht haben, das kann jetzt einfach eine KI mit menschlicher Aufsicht. Und er hat dann, also gute Einschätzung gegeben, nämlich dass er sagt, dass diese Entscheidung, ob man sozusagen jetzt Leute feuert, weil es jetzt plötzlich ein tolles KI-Tool gibt, diese Entscheidung kommt nicht aus der KI, sondern die kommt immer aus dem Geschäftsmodell. Also das heißt, wenn dein Geschäftsmodell ist, mit möglichst schlechten Textbeiträgen möglichst viel Geld zu verdienen, ja, natürlich feuerst du dann Leute. Ja? Aber das ist nicht, weil es plötzlich KI gibt, sondern weil du einfach ein schlechtes Geschäftsmodell hast, das der Gesellschaft nichts nützt und das auch der Demokratie nichts nützt und das auch nicht journalistisch ist. Aber wenn du ein journalistisches Geschäftsmodell hast, das auf Qualität setzt und das auf einen Mehrwert für die Gesellschaft setzt, dann wirst du natürlich KI so einsetzen, dass es die Qualität des gesamten Produkts steigert. Und dann musst du auch keine Leute feuern deswegen. Also das ist, glaube ich, die Antwort, die Kasper Linsko uns gegeben hat und wo ich doch hoffe, dass sie ja zumindest in den meisten Ohren der österreichischen oder der europäischen Medienunternehmer und Unternehmerinnen nachhallen wird.
Das klingt nach einem extrem guten Schlusswort, muss ich sagen. Ich halte ihn nochmal in die Kamera und sage, Medieninnovationsreport 2025, könnt ihr euch digital runterladen. Den Link dazu werden wir in den Shownotes verlinken. Wer aber sagt, er braucht das unbedingt in einer gedruckten Version, wir haben noch welche und wir schicken euch gerne welche zu. Das heißt, einfach kurz mit einer Adresse und einer kurzen Nachricht an uns an office@contentagenturaustria.at. Wir schicken euch den gerne zu. Das ist jetzt eher ein bisschen umfangreicher geworden, als ich zunächst gedacht habe. Wir haben trotzdem nur einen Bruchteil der Geschichten und der spannenden Themen streifen können. Wer mehr wissen will, soll weiterlesen. Dir sage ich mal danke, dass du da warst und uns den Einblick gegeben hast. Ein ebenfalls spannendes Thema werden wir in der nächsten Folge von Content Audit haben. Dann geht es nämlich um Synergien. Und welche Synergien sind da gemeint? Vor allem bei Kommunikationslösungen, wo mehrere Kanäle, unterschiedliche Abteilungen und Plattformen bedient werden, läuft man oft Gefahr, dass so kleine Insellösungen entstehen. Welchen Vorteil das hat, wenn man darauf achtet, zum Beispiel basierend auf einer Content-Strategie eben ein großes Ganzes zu haben und nicht lauter kleine Kanäle und Teams und Produktionen, das erklären euch nächste Woche die Kolleginnen aus dem Social-Team. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Fragen und sonstige Nachrichten. Und ich wünsche eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Content Audit, der Deep Dive mit der Content Agentur Austria. Lust euch mit uns zu vernetzen? Dann schaut bei uns auf LinkedIn und Instagram vorbei.